Dann darf ich alle aus der Mittagspause zurück begrüßen. Titel meines Vortrags ist Advanced.NET. Was gibt es Neues im .NET Framework 4.5.1? Es ist kein großes Update, aber wir erhalten doch einige spannende Neuerungen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Florian Rappel. Ich komme aus Regensburg, bin dort Doktorand in der theoretischen Teilchenphysik und beschäftige mich hauptsächlich mit Weiterentwicklung von Algorithmen im Bereich der Gitter-GCD. Es hat in erster Linie mal gar nichts mit dem Thema von heute zu tun. Hier stehe ich gerade im Feindesland, im Apple Store in New York. Ja, es war sehr mutig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe es überlebt, wie man sieht, und hatte auch ein bisschen Spaß, aber muss immer das kritisch betrachten. Gut, was mache ich sonst noch? Ich bin freiberuflicher IT-Berater und dort eben hauptsächlich im Bereich .NET Framework-Entwicklung mit C# tätig und ich bin sehr stark in Web-Development integriert. Ich gebe auch Kurse an der Universität Regensburg zu Themen wie Software-Design-Patterns, Programmierung mit C# oder aber auch Web-Applications mit HTML5, CSS3 und JavaScript. Und online schreibe ich recht viele Artikel, vor allem auf Code Project oder Tech Pro kennt man mich. Ich konnte auch einige Wettbewerbe gewinnen, zum Beispiel letztes Jahr den Intel App Innovation Contest. Und das ist so in etwa die Schiene, auf die ich gehe. Ich versuche also immer, Technologien auch zusammenzubringen, zum Beispiel C# und Webentwicklung, und zwar nicht serverseitig, sondern irgendwie das Ganze clientseitig. Bevor wir uns jetzt aufs .NET Framework 4.5.1 stürzen, wäre es geschickt, mal kurz stehen zu bleiben und zu betrachten, wo wir überhaupt im Moment sind. Was ist der Status vom .NET Framework? Und das kann man im Prinzip in zwei Boxen einteilen. Wir haben die Sprachen vom .NET Framework und ich greife natürlich jetzt hier aus meinem eigenen Background, aber auch wegen .NET C# hervor. VB wäre hier auch möglich gewesen, irgendwie zu erwähnen, oder auch F#, was immer mehr im Kommen ist. Aber C# ist ja eigentlich die Sprache vom .NET Framework, deshalb wird es hier erwähnt. Und der zweite Block ist eben diese Community. Und wenn wir jetzt auf den ersten Block mal kurz einen Blick werfen, stellen wir fest, dass wir eigentlich mittlerweile in der Sprache C# sehr viele Möglichkeiten haben. Also meiner Meinung nach ist C# als Sprache das Nonplusultra. Wir haben tolle Sprachfeatures, wir können zum Beispiel auch Dynamics ansprechen und haben eine vollständige dynamische Laufzeit mit der DLR. Wir haben jede Menge Pakete, die über NuGet kommen, Open Source ist immer weiter im Kommen. Dazu noch das tolle LingQ, wo wirklich für einen großen Aufschwung gesorgt hat. Und was ich finde ganz wichtig ist und immer wichtiger wird, ist, dass wir auch Cross-Plattform denken können. Und da hat Xamarin mit Mono wirklich eine tolle Plattform geschaffen. Und das heißt, wenn man heute sich irgendwie als Sprache C# wählt, dann kriegen wir viel mehr wie nur .NET Framework Entwicklung mit Windows, sondern wir können auch für iOS Anwendungen schreiben oder für Android. Und obwohl natürlich die Oberfläche immer noch irgendwo plattformgebunden ist, können wir es doch schaffen, dass unsere Codebasis Cross-Plattform ist. Und das ist, denke ich, doch eine tolle Errungenschaft. Bei der Community habe ich eben schon erwähnt NuGet und das ist so eine kleine Revolution, die im Moment im Gange ist. Seit einigen Jahren gibt es ja diesen NuGet Package Manager und man kann eigentlich sagen, dass er immer populärer wird. Was ich hier vorheben möchte, ist vor allem diese Open Source Bewegung, die damit einhergeht. Plattformen wie zum Beispiel GitHub sorgen dafür, dass wir leichter Open Source Projekte finden, auf den Code zugreifen können, auch ohne dass wir uns immer die Repositories ziehen. Und einige dieser Projekte sind auch mit C# oder anderen .NET-Sprachen geschrieben und bauen auf dem .NET-Framework auf. Und wir können diese tollen Projekte dann nutzen und das gibt uns einen unglaublichen Produktivitätsboost, würde ich mal sagen. Das ist schon eine tolle Leistung, die in den letzten Jahren angestoßen worden ist und die auch mittlerweile Einzug hält ins Visual Studio und in die gesamte .NET-Entwicklung. Weiterhin muss man aber auch sagen, dass .NET ein wichtiger Bestandteil von Windows ist und, das ist wichtig, auch weiterhin sein wird. Da hatten ja viele Befürchtungen, mit Windows 8 wird das jetzt mehr oder weniger bald abgeschafft, die WinRT ist jetzt da und die Weiterentwicklung vom .NET Framework wird nicht mehr so forciert. Es gibt jetzt auch HTML- und JavaScript-Apps und man möchte das unter Umständen einstellen. Ich denke aber, dass die Entwicklung jetzt auch in den letzten Monaten zeigt, dass das .NET Framework bei Weitem nicht tot ist und dass es dort noch viele spannende Entwicklungen gibt, von denen wir eben profitieren können. Wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Alles fing mit einer einfachen Ankündigung an, dass es die Next Generation API geben wird. Und 2002 wurde sie dann, ja, ich würde fast sagen, ein bisschen überstürzt released, aber irgendwann musste sie halt erscheinen. Und die erste Version hatte noch einige Kinderkrankheiten, vor allem die Performance war jetzt nicht so der Hit. Und deshalb war es mehr oder weniger ein, ja, sagen wir mal, unglücklicher Start. Aber das .NET Framework 1.1, das ein Jahr später erschienen ist, hat schon dafür gesorgt, dass man gesehen hat, der Weg führt in die richtige Richtung. Und mit dem .NET Framework 2.0 gab es ein großes CLR-Update, was zu deutlichen Performance-Verbesserungen geführt hat. Letztlich fing mit .NET 2.0 der .NET-Zug richtig an zu rollen. Und hier sind auch Features eingeführt worden in der MSIL auch, wie Generics oder x64-Applikationen. Dann gab es natürlich irgendwann wieder ein .NET Framework Update, das war .NET 3.0. Das haben die meisten eher weniger genutzt, denn es gab kein Visual Studio Update dazu. Das nächste Visual Studio Update ist erst 2008 dann erschienen, dem Visual Studio 2008, und es war .NET Framework 3.5 mit enthalten. Das wichtige Feature hierbei ist natürlich das Link-Queue. Und natürlich haben wir auch noch eine neue Anzeigetechnologie gekriegt mit WPF und eine neue Kommunikationsmöglichkeit mit WCF. Und insgesamt kann man also sagen, das .NET 3.5 war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, vor allem wegen eben Lambda Expressions und Link-Queue. Mit .NET 4 ging alles Richtung Parallelität und das ist, denke ich, auch ein Thema der Zukunft. Und das sieht man jetzt auch im 4.5er wieder, dass dort eben die Früchte geerntet werden konnten, die mit dem 4.0er gesät worden sind. Ohne die Parallel Extensions, die Task Parallel Library, wäre das ganze 4.5er Update nicht möglich gewesen. Und deshalb ein sehr, sehr spannendes Update, .NET 4.5. Vor allem auch dort wurde die Grundlage gelegt, um eben diese Windows 8 Store-Anwendungen, ich verwende aber nach wie vor diesen Namen mit M, genauso wie man JavaScript nicht ECMAScript nennt, sondern auch JavaScript, nenne ich die auch immer diesen Namen mit M, den ich vielleicht hier besser nicht aussprechen sollte. Okay. Was sind also jetzt die Kernthemen von .NET Framework 4.5.1? Wir haben heute Morgen schon in der Keynote gesehen, Performance ist ganz wichtig. Ein Großteil meines Vortrags hier wird jetzt auch über die Performance-Optimierungen gehen, die wir größtenteils eigentlich geschenkt kriegen. Produktivität, das ist, denke ich mal, der Titel der ganzen Veranstaltung hier. Es geht ja ums Visual Studio. Und was damit einhergeht, ist ein Produktivitätsgewinn. Der wäre aber nicht möglich ohne das .NET Framework Update. Die Verwaltungsstrukturen haben sich leicht geändert. Das wird häufig unter diesem Punkt Continuous Innovation beschrieben. Mich interessiert hierbei mehr, was bringt es einem als Entwickler, dass jetzt zum Beispiel auf diese Rapid Release Cycles umgestellt wird oder dass es ein eigenes NuGet-Feed gibt. Und zum guter Letzt natürlich noch ein kleiner Ausblick, was steht als nächstes an? Als die nächste Version .NET 5? Keiner weiß es, aber wir wissen, was in ungefähr drin enthalten sein wird. Im Prinzip ist dieses Update ein kleiner Schritt, aber meine Updates sind an sich nichts Neues. Es gab ja auch 4.01 oder 4.02, 3.51, das heißt, wir haben das früher schon gesehen. Was jetzt aber neu hinzugekommen ist, ist, dass es gleichzeitig einen Visual Studio Launch gibt. Und das macht die ganze Angelegenheit schon interessant, denn jetzt spielt quasi die .NET Framework Änderung zusammen mit dem Visual Studio Release in einer Linie und wir können direkt die neuen Features nutzen. Wir erhalten über allen Updates auch immer vollständige Abwärtskompatibilität. Wenn wir natürlich Features nutzen, die nur im .NET Framework 4.5.1 enthalten sind, ist es klar, dass wir keine älteren Frameworks ansprechen können. Aber Anwendungen, die mit .NET 4 geschrieben worden sind, funktionieren natürlich nach wie vor. Also wir können dieses Update ohne Probleme installieren. Wie eingangs schon erwähnt, die meisten Performance-Optimierungen sind implizit. Das heißt, wir halten die nur nach Installation des Updates. Wir müssen gar nichts dazu tun als Programmierer. Das ist natürlich sehr angenehm. Hier 20% Performance-Gewinn, dort 30%. Frage, was hat man dazu getan? Antwort, ja, ich habe ein Update installiert. Super. Das ist genau das, was man eigentlich will. Man erhält Benefit für Arbeit, die man eigentlich nicht getan hat. Und sie ermöglicht natürlich diese erhöhte Produktivität. Das heißt, wenn wir irgendwie Arbeit tun, dann können wir es jetzt noch produktiver gestalten. Das ist natürlich für uns als Programmierer, die das Visual Studio effektiv nutzen, um damit unsere tägliche Arbeit zu verrichten, sehr interessant. Wir müssen uns weniger ärgern, kriegen weniger graue Haare, ideal. Was das Ganze jetzt in Zahlen bedeutet ist, es ändert sich eigentlich gar nicht mal so viel. Wir haben dieselbe Anzahl an Assemblies, wir haben eine Datei mehr. Ja gut, das ist bis jetzt bloß ein Type-Forward, also weniger spannend. Ein paar neue Interfaces, ein paar neue Strukturen und wir haben eine neue Klasse und das war es im Prinzip. Also sieht jetzt für uns als Nutzer vom .NET Framework überhaupt nicht so spektakulär aus. Trotzdem gibt es ein paar Sachen, die man sich jetzt näher anschauen könnte, zum Beispiel API-Änderungen. Mit einem .NET Framework Update möchten wir natürlich auch neuere Microsoft-Produkte unterstützen und deshalb wurden zum Beispiel einige Enumerationen um Werte erweitert. Zum Beispiel sehen wir hier System Directory Services Active Directory als der Namespace und es gibt hier zwei Modifikationen und eine davon betrifft eine Enumeration, nämlich den Domain-Mode und hier wurde eben auch Windows Server 2012 R2, glaube ich, hinzugefügt als Wert. Das heißt, wir kriegen automatisch neue Werte rein in Enumerationen und können die hernehmen und das wurde halt alles im Hintergrund vom .NET Framework schon entsprechend angebunden, sodass der Wert auch irgendwie Sinn macht. Für uns interessant System Runtime. Denn dort haben wir ein neues Objekt, einen neuen Typen und modifiziert wurde auch ein vorhandener Typ. Und wir werden gleich feststellen, dass es sich hierbei um die Garbage Collection handelt und dass wir genau spezifizieren können, was wir mit großen Objekten machen wollen. Wir werden feststellen, dass der Large Object Heap nun von uns auch gesteuert werden kann, in der Form, dass er auch verdichtet wird, was beim Small Object Heap immer der Fall ist. Mein Telefon ist es nicht. Gut, gehen wir zum ersten Kapitel über, Performance. Im Prinzip vier Teile. Zum einen haben wir heute Morgen schon gesehen, diese ASP.NET App Suspension. Die bringt natürlich vor allem Hosting-Betreibern oder generell Leuten, die eine Webseite haben auf dem Windows-Server mit IIS einiges, denn wir können nun Anwendungen sehr viel schneller aus diesem pausierten Zustand zurückholen. Davor wurden die einfach terminiert. Dann werde ich auf den Large Object Heap eingehen. Werde ich ein bisschen expliziter gestalten. Es gibt auch noch JIT-Verbesserungen für Multicore. Das ist ein Kapitel, das relativ kompliziert ist, aber trotzdem hat es Microsoft irgendwie angepackt und konnte auch noch mal ein wenig Performance-Gewinn rausholen. Und laut Microsoft ein sehr wichtiger Punkt ist ein schnellerer Start nach Framework-Updates. Hier geht es einfach darum, dass man eben konsistente Performance hat und dass weniger Rechenzeit mit dem JIT-Prozess verschwendet wird. Das heißt, die Sachen werden schon gepre-JITet und Microsoft macht das einmalig fürs .NET Framework zum Beispiel, sodass es nicht mehr lokal geschehen muss. Und Anwendungen müssen auch nicht nochmal komplett gejittet werden. Also die ganze Rechenzeit, die hier verloren gehen würde, vor allem jetzt bei Geräten, die doch weniger Kapazitäten haben, wie zum Beispiel Tablets, wo man jede Minute quasi zählt, werden dadurch deutlich profitieren. Wenn man sich jetzt ASP.NET anschaut, ist es das neue Standardverhalten, kommt also mit dem Windows Server 2012 R2 Preview und dem IIS 8.5. Was man damit erzielen möchte mit dieser neuen Suspension, ist die Anwendungen mit geringerer Latenz zu versehen. Das heißt, sie werden einfach schneller zurückgeholt und auch mehr Anwendungen zu ermöglichen. Das mit den mehr Anwendungen ist relativ gekünstelt, denn ziemlich wenig Anwender werden irgendwie einen Server haben, auf dem tausende von Web-Applications drauflaufen oder hunderte. Nichtsdestotrotz kann es einen großen Vorteil geben, wenn man zum Beispiel auch an Seiten denkt wie Stack Overflow. Die haben am Anfang ja auch mit nur einem IIS-Server die ganze Seite abgedeckt und das waren damals auch schon Millionen von Requests pro Tag. Also recht tolle Performance, die hätte jetzt zum Beispiel noch besser aussehen können. Okay, wie läuft das ab? Im Prinzip ist es ähnlich wie die Suspension von Windows 8 Anwendungen. Das heißt, wir lassen die Anwendungen in einem Ready-to-Go-Zustand pausieren. Diese Anwendungen werden dann als inaktiv gesetzt, pausiert und entsprechend gepaged, das heißt im Prinzip gecached und landen irgendwo auf der Festplatte. Wenn man also eine SSD hat, läuft dieser Revival-State deutlich schneller ab. Nichtsdestotrotz, das Wichtige ist, der Code muss nicht erst wieder durchgegangen werden, es müssen die Libraries alle einzeln reingeladen werden und die Sachen verbunden werden. Die Anwendung wird in den Zustand rausgezogen, in dem sie pausiert hat. Und sie startet nicht wieder komplett neu. Das ist für uns das sehr Interessante. Wenn wir uns das mal ansehen, wer das heute Morgen nicht mitgekriegt hat, wie das aussieht in den Einstellungen vom IIS, dann gibt es eigentlich da nur einen Punkt, der interessant ist. Das ist dieser Idle-Punkt, wo es eben Terminate und jetzt neu Suspend gibt, da schalte ich dann auf Suspend und das ist eigentlich alles, was man machen muss. Und wie gesagt, das sollte dann das neue Standardverhalten auch sein. Das heißt, es ist deutlich zu empfehlen, außer man hat seine Gründe, dass man es irgendwie auf Terminate stellt. Schauen wir weiter zum Multicore-Chit. Das ist .NET Nuke, aber in einem anderen Kontext wie heute Morgen vorgestellt, nämlich der Chit-Prozess von .NET Nuke. Das heißt, der ganze Code muss irgendwie von der Intermediate Language in Maschinencode umgewandelt werden. Und dieses Chitten konnte deutlich optimiert werden. Wenn wir uns hier den Kaltstart anschauen, das ist ja eigentlich das Interessante, dann stellen wir hier fest, dass das doch 15% Performance-Gewinn sind. Also .NET Nuke ist hier keine kleine Anwendung, wenn eine Anwendung irgendwie schon 15 Sekunden braucht. Und das konnte deutlich verbessert werden in .NET 4.5.1. Aber sogar beim warmen Start kriegen wir auch noch ein bisschen Performance-Verbesserung. Das heißt, das ist eigentlich ganz angenehm für uns als Entwickler, auch von größeren Applikationen. Der Start läuft einfach schneller ab und das ist eigentlich genau das, was wir uns vorstellen. Nun zum Large Object Heap. Da will ich ein bisschen mehr Zeit damit verbringen. Ich weiß nicht, wer hier ist schon mal auf den Large Object Heap irgendwie gestoßen oder weiß überhaupt, worum es geht beim Large Object Heap. Also ich würde jetzt sagen, die wenigsten, um es mal so zu formulieren. Im Prinzip ist es so, der Garbage Collector unterscheidet zwischen einer Reihe von Objekten und die größte Unterscheidung gibt es halt zwischen großen und kleinen Objekten. Und der Large Object Heap ist quasi für die großen Objekte zuständig. Groß heißt in dem Fall größer gleich 85.000 Bytes. Das hört sich an wie eine willkürliche Grenze und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau, wie die auf diese Zahl kommen, aber irgendwo musste halt eine Grenze gezogen werden. Das kann man vielleicht einfach so sagen. Und wenn ein Objekt mit 85.000 Bytes oder mehr angelegt werden soll, wird es automatisch als ein Large Object behandelt. Und das unterscheidet sich von der Behandlung von den Small Objects in einem wichtigen Punkt. Bevor wir diesen wichtigen Punkt anschauen, wie läuft diese Garbage Collection ganz grob mit den kleinen Objekten ab. Ich habe jetzt hier vier Objekte, die nenne ich einfach Object 0 bis Object 3 und habe jetzt hier so einen Pointer hingemacht, den ich einfach mal Generation 0 nenne. Das heißt, alle diese vier Objekte sind zu dem aktuellen Garbage Collector Zeitpunkt gefunden worden und davor gab es noch nichts, also das erste Mal, dass der Garbage Collector aufgerufen wird. Und der Garbage Collector stellt jetzt fest, dass zwei Objekte, Object 1 und Object 3, nicht mehr referenziert, also nicht mehr benötigt werden. Ihr könnt da also jetzt aufräumen. Wenn er diese Tätigkeit durchführt, dann macht er auch gleich noch eine Speicheroptimierung, zumindest im Regelfall. Diese Speicheroptimierung läuft ganz einfach ab. Die Objekte werden so hin verschoben, dass ich den ganzen Platz nach hinten raus noch kriege. Das heißt, nach Object 0 würde im Speicher sofort Object 2 kommen und dann würden die neuen Objekte nach Object 2 angehängt werden. In unserem Beispiel kommen jetzt ein paar neue Objekte hinzu. Object 4, 5 und 6. Und wir sehen, die sind jetzt hier nach Object 2. Das heißt, unser Generation 0 hat sich verschoben. Das nennen wir jetzt Generation 1. Das heißt, wir haben Object 0 und Object 2 schon einmal gesehen. Die haben den letzten Garbage Collector Aufruf überlebt. Und alles bei Generation 0 ist jetzt neu. Das heißt, der Garbage Collector wird wieder aufgerufen. Er sieht diese vorhandenen alten Objekte, die er schon mal gesehen hat, Object 0, Object 2, aber er sieht auch drei neue Objekte, Object 4, 5 und 6. Jetzt ähnliches Szenario, er schaut sich wieder an, was kann ich wegwerfen, zum Beispiel jetzt Object 2 und Object 5, keine Referenz mehr darauf, die können einfach weggeworfen werden. Wieder auch davor können wir den Speicher aufräumen, das heißt nach Object 0 steht jetzt Object 4, nach Object 4 Object 6. Und das ist jetzt unsere Generation 2, Generation 1 und nach Object 6 Generation 0. Soweit, so gut. Das sind kleine Objekte, Small Objects. Wie ist jetzt der Unterschied zu diesen großen Objekten? Fangen wir wieder an mit unseren vier Objects. Und wie auch davor sind zwei nicht referenziert. Wenn diese jetzt weggeworfen werden, gibt es einen Unterschied. Es bleibt zwischen Object 0 und Object 2 eine Lücke, die ist jetzt hier in diesem hellen Blau markiert. Und diese Lücke kann zu einem Problem führen, denn in so eine Lücke passen halt nur Objekte, die kleiner gleich der Lücke sind. Und wir können davon ausgehen, dass es Codes geben kann, in denen Objekte kommen, die eben nicht genau Größe haben von der Lücke, sondern nur ein kleines bisschen kleiner sind oder deutlich kleiner sind, je nachdem wie die groß die Lücke ist. Und somit bleibt vielleicht am Ende eine Restlücke vorhanden, die sich nicht mehr schließen lässt. Oder von unserem Code zumindest nicht geschlossen werden, weil wir nie Objekte generieren, die jetzt noch diese Lücke schließen oder in die Lücke reinpassen. Und das kann zu einem Memory Leak führen. Das heißt, wir haben Speicher irgendwie alloziert, den wir später nie wieder gebrauchen können. Das kann zu einem großen Problem werden. Aber das .NET Framework 4.5.1 hat für uns eine Lösung. Ich habe dazu ein kleines Demo. Der Code ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Was der Code im Prinzip ausführen soll, ist, wir legen eine Reihe von Objekten an. 10.000 jetzt hier. Und jedes von diesen 10.000 Objekten soll auf den Large Object Heap landen. Den gebe ich also eine Größe von, in diesem Fall 90.000. Und das führt entweder zu einer Out-of-Memory-Exception oder nicht. Sollte jetzt normalerweise zu keiner führen. Was ich im nächsten Schritt mache, ist, dass ich gewisse Objekte daraus freigebe. In diesem Beispiel jetzt jedes zweite. Und ich lege dann ein Objekt rein, das kleiner ist als diese 90.000. Ich denke, die sind irgendwo bei 85.000 und 1. Das heißt, ich habe noch einen Zwischenraum, der hier genutzt werden könnte. Und dann lege ich noch irgendwelche Objekte danach an und warte darauf, dass ich irgendwann einen vollen Speicher habe. Die Frage ist jetzt, wie viele neue Objekte kann ich noch anlegen? Und das will ich mit zwei verschiedenen Modi untersuchen. Einmal, so wie es davor war im .NET Framework. Das heißt, wir haben überhaupt keine Chance, irgendwie den Garbage Collector zu sagen, er soll den Speicher hier noch kompaktifizieren. Und mit der neuen Möglichkeit aus dem .NET Framework 4.5.1, da gibt es jetzt hier dieses Large Object Heap Compactation Mode. Und das setzt man einfach auf Compact Once. Und was Compact Once macht, ist, das ist so eine Art Flag, die intern angesetzt ist. Und wenn der Garbage Collector irgendwann aufgerufen wird, in diesem Fall wird er explizit von uns aufgerufen, über einen GC Collect Call, dann schaut er sich diese Flag an. Und wenn die jetzt in diesem Fall auf Compact Once gesetzt ist, wird eben eine Kompaktifizierung von diesem Large Object Heap durchgeführt. Das ist allerdings auch eine gefährliche Einstellung. Wer denkt, er könnte seinen Speicher immer durch Verwendung dieser Methode hier optimieren. Den rate ich dazu ab. Also nur wer wirklich auf Probleme davor stößt und wer auch hundertprozentig weiß, es ist der Large Object Heap, der ihm hier irgendwie in die Quere kommt, für den könnte das interessant sein. Ansonsten verliert man dadurch jede Menge Zeit. Denn die Lücken sind ja häufig sehr groß, da passen ja jede Menge Objekte rein. Und im Regelfall braucht man diese Einstellung nicht. Allerdings kann man gekünstelt Szenarien ja rausholen. Manche soll es auch schon in der freien Wildbahn gegeben haben, wo das nützlich sein könnte. Dann rate ich dazu, das herzunehmen. Wir werden sehen, man verliert auch Zeit. Jetzt schauen wir mal, wie es gerade mit meinem Speicher aussieht. Zuerst mal machen wir das Ganze mit off. Und wir haben jetzt hier rausgekriegt 780 Millisekunden. Und wir haben jetzt hier 11.570 Objekte ungefähr erstellt. Und dann mache ich das nochmal mit on. Und wir konnten einige mehr erstellen. Ist jetzt nicht die Welt, ist ja eh nur gekünstelt und die Lücken sind relativ klein. Deshalb sammelt sich jetzt hier nicht so viel auf. Man sieht, wir konnten einiges mehr erstellen. Und die Zeit war länger. In dem Fall nur 300 Millisekunden. Aber das waren auch nicht sehr viele GC-Aufrufe. Man kriegt immer nur nach jeder Ausgabe hier einen GC-Call. Und manchmal kriegt man auch deutlich höhere Zeiten raus. Das ist eine der schnelleren. Ja. Schauen wir mal. Ja, es ist immer so um die Sekunde, die man hier braucht. Was man auf jeden Fall sieht, es ist langsamer und nicht unerheblich langsamer, 300 Millisekunden, das ist 50% von der Zeit davor. Und man sieht aber auch, man hat mehr Blöcke rausgekriegt. Somit gibt uns das .NET 4.5.1 eine recht bequeme Möglichkeit, wie wir jetzt auch diesen Large Object Heap verdichten können. Das war davor eben nicht möglich und da haben einige Leute schon sehr ausgereifte Tricks erfunden, um das selbst irgendwie in die Hand zu nehmen, aber meistens nicht so erfolgreich. Zweiter Kernpunkt war Produktivität. Hier werden wir uns vor allem in Visual Studio beschäftigen, aber es gibt wirklich genügend Visual Studio Sessions hier, deshalb will ich das gar nicht so extensiv machen, aber es gibt einige gute Sachen, die kann man, denke ich, gar nicht häufig genug sehen, deshalb werde ich sie auch hier nochmal zeigen. Zunächst mal dieser Dialog und jeder kennt ihn, ich denke, seit 2005 drin, also seit x64 im .NET Framework verankert ist, gibt es diesen Dialog. Und jeder ist schon mindestens einmal sehr ärgerlich über diesen Dialog hergezogen. Und es war einer der meist gewünschten Änderungen. Und endlich ist dieser Dialog Vergangenheit. Den gibt es nicht mehr und wir können jetzt auch bei x64-Applikationen nachträglich während dem Debuggen Code einfügen, der ausgeführt wird. Das ist also sehr nützlich. Man sieht eine Stelle, ach, das wäre doch eigentlich ein Fehler, so gehört es. Oder hier gehört noch eine Ausgabe hin. Es wäre einfach nur sehr nervig, wenn man jetzt extra die Applikation beenden muss, den Code einfügen muss, nochmal neu starten, um genau zu diesem Punkt zu kommen. Das ermöglicht eigentlich eine viel schnellere Entwicklung. Das zweite ist, wir sind in einer Methode und wir haben sie mal wieder so geschrieben, dass wir eine Expression haben bei der Rückgabe. Und die einzige Möglichkeit, diese Expression jetzt hier auszuwerten, wäre, sie zu markieren und entsprechend zu betrachten in dem View Value oder wie das, weiß jetzt den Namen nicht davon. Jedenfalls scheitert es, sobald man Lambda Expressions drin hat. Das ist auch relativ eklig. Und die Möglichkeit, die man hier hat, ist, das Ganze in eine Variable auszulagern und die Variable zurückzugeben. Aber es wäre natürlich jetzt geschickt, wenn man sich auch nur diesen Return-Value anschauen könnte. Und endlich kann man das auch. Wir kriegen in dem sogenannten Autos-Fenster sofort immer den Rückgabewert von den Methoden angezeigt, die aus der aktuellen Methode ja schon aufgerufen worden sind. Das ist quasi wie eine Variable, die da drin behandelt wird. Und wir haben auch im Immediate-Window noch die Möglichkeit, auf eine spezielle Variable zuzugreifen, die diesen Rückgabewert gespeichert hat. Die Variable heißt einfach Return Value und der Name von der Variablen in dem Autos View ist einfach der volle Qualifizierer der Methode. Das ist jetzt, denke ich, schon eine sehr interessante Möglichkeit. Man sieht einfach sofort, was hat die Methode mir zurückgegeben, was hat die andere Methode mir zurückgegeben. Auch völlig egal, ob ich den Rückgabewert auch angenommen habe irgendwo. Und das ist, denke ich, ein deutlicher Gewinn. Das schauen wir uns gleich live an. Und zwar... Productivity hört sich gut an. Und ich setze jetzt mal einfach hier einen Breakpoint rein und starte diese Anwendung, die jetzt auf x64 läuft. Werde ich aber gleich nochmal beweisen. Und gehe jetzt einfach hier mit F11 in die Methode Compute Circle Area rein. Und sehe jetzt schon, jetzt ist unten dieses Auto-Fenster hier mit Werten gefüllt worden, wie Radius und auch Radius Square. Gehen wir einfach mal durch. Mit F10 komme ich jetzt wieder zurück. Und jetzt sehe ich schon, der Wert steht da. Ohne, dass ich irgendwas dazu tun musste. Und jetzt fällt mir plötzlich auf, was hier irgendwie noch fehlt, ist, dass der Wert ausgegeben wird. Also füge ich hier einfach und ich mache jetzt das quasi, während die Anwendung läuft. Super cool. Die Fläche ist, ja, machen wir das mal so, Area und noch ein Strichpunkt, das war's. Und dann kann ich hier einfach mit F10 durchspringen. Noch steht nichts da. Nochmal eins. Und hier ist die Ausgabe. Und perfekt, ich konnte also quasi meinen Code ändern, während die Anwendung gelaufen ist und es ist alles x64. Super cool. Und ich habe hier meine Antwort. Was man jetzt auch noch machen könnte, wir stehen ja immer noch hier. Wir können einfach mal Return Value ausführen. Wir sind aber schon draußen. Also wenn wir das nochmal machen würden, würden wir genau diese Rückgabe kriegen, die hier unten eingetragen ist. Genau, und zum Abschluss hier, war das wirklich x64 oder habe ich gecheatet? Schau mal, any CPU. Nochmal reinspringen. Nochmal durchgehen. Vielleicht will ich es jetzt doch nicht. Und vielleicht schaue ich mir doch nochmal hier diesen Return Value an. Da ist er. Und wenn wir jetzt hier durchgehen, dann war es. Keine Console Write Line mehr. Also funktioniert, geht alles mit x64. Sehr feine Geschichte. Außerdem sind noch weitere spannende Möglichkeiten hinzugefügt worden. Schon in Visual Studio 2012 ist das asynchrone Debuggen deutlich verbessert worden, würde ich sagen. Und das ist ja auch eine recht große Schwierigkeit, nicht nur für den Programmierer. Irgendein Code, der asynchron abläuft, war nie sehr einfach, wenn man nicht weiß, was passiert an welchen Orten und wie spielen die alle zusammen, wie muss ich synchronisieren. Jede Menge Fragen, die sich da auftun. Und Tooling ist da schon sehr wichtig, aber relativ schwer, gutes Tooling irgendwie zu kriegen. Visual Studio 2012, große Fortschritte, die es hier gab. Und diese Fortschritte wurden jetzt nochmal weitergeführt. Und so wurde jetzt zum Beispiel der Call-Stack optimiert. Und wir sehen jetzt nicht nur, wo wir gerade sind, sondern auch, woher das kommt. Und mit woher das kommt, meine ich nicht, aus welcher Methode das aufgerufen wurde, sondern von welcher Methode das angestoßen wurde, dieser Task. Und das ist eigentlich das, was wir bei Tasks wissen wollen. Woher kam der jetzt? Wer hat jetzt gesagt, dass es diesen Task geben soll, der jetzt hier ausgeführt wird? Und wir sehen das jetzt hier mit diesem neuen Async-Call und was davor steht, ist eben die Methode, aus dem der Task angestoßen wurde. Also das ist eine sehr feine Geschichte. Das zweite ist, dass es das neue Tasks-Fenster gibt. Und hier haben wir eine sehr gute Übersicht über alle laufenden Tasks, die irgendwie gerade aktiv sind oder nur scheduled sind und wir kriegen wirklich alle Informationen darüber. Das ist auch eine sehr feine Geschichte, das erleichtert einen die Arbeit ungemein. Mittlerweile packt man die ganze Asynchronität immer in Tasks, was dahinter steht. Wer weiß es, kann Thread sein, kann Callback sein. Völlig irrelevant, debuggen, gelöst. Also das sind doch alles hier sehr positive Meldungen. Das Visual Studio hilft uns also, dass wir das möglichst optimal gestalten. Bei Asynchronität kommen auch sofort die Windows Store Apps. Wir haben .NET 4.5.1 Vorteile, aber nur, wenn wir als Zielplattform Windows 8.1 geben. Das ist halt so ein Problem. Das ist jetzt eine andere Plattform wie einfach Windows, wo wir sagen können, wenn das .NET Framework installiert ist, dann nimm's. Wenn es nicht installiert ist, geht die Anwendung nicht. Das ist jetzt in dem Fall leider nicht so einfach, da das ja alles ins System integriert ist und alles über den Store laufen muss und deshalb muss der Store erkennen, dass das System passt und so weiter und so fort. Das heißt, wir kriegen die Vorteile nur, wenn wir als Zielplattform 8.1 nehmen. Aber das ist ja sowieso, wenn man so sich umhört, die Zukunft und das einzig Wahre jetzt im Moment, deshalb sollte man sowieso alles ändern. Und von daher kann man jetzt in den Genuss kommen von zum Beispiel dieser leichteren Stream-Verwendung oder den Erweiterungen von den WinRT-Typen, sodass wir zum Beispiel auch Null-Label-Structs mit einfügen können. Außerdem haben wir heute Morgen schon gehört, die Exceptions haben jetzt ein besseres Modell dahinter. Wir können also jetzt die Message und den Stack-Trace auch für WinRT-Exceptions mit abfangen. Ich weiß nicht, warum das davor nicht gegangen ist. Das ist eigentlich was Offensichtliches, was ein Entwickler haben möchte, dass er weiß, was ist das eigentlich hier für ein Fehler. Und dass man nicht mit irgendwelchen kryptischen Codes einfach konfrontiert wird. Und diese ganzen Verbesserungen finden sich natürlich im Visual Studio. Verbesserter XAML-Editor zum Beispiel und neue Blend-Version etc. Wie schaut es mit diesem As-Random-Access-Stream aus? Es war davor ja ziemlich eklig, einen .NET-Stream, wie zum Beispiel hier ein Memory-Stream, auf einen so iRandom-Access-Stream irgendwie umzuwandeln. Da haben wir auch heute Morgen schon gesehen, gab es diesen Post, wo jemand aufgegeben hat sogar. Das ist jetzt, denke ich, Vergangenheit. Alles, was wir tun müssen, ist natürlich Windows 8.1 als Zielplattform einstellen und das zweite ist eine entsprechende Using-Anweisung mit angeben, denn dieses AsRandomAccessStream wurde als Extension-Methode eingeführt. Okay, und das ist eine Extension-Methode für Stream-basierte Klassen. Stream ist ja eine abstrakte Klasse im .NET Framework und liefert uns jetzt einen Stream vom Typ iRandomAccessStream. Und das können wir in diesem Code-Beispiel jetzt einfach hernehmen und unsere Probleme sind gelöst. Das heißt, eine Zeile, perfekt. Bei diesen Null-Able-Structs hier als Beispiel, die Null-Able-Structs kriegen wir, wenn wir zum Beispiel so ein Fragezeichen dahinter schreiben oder das wirklich in diesen Typen reinpacken, also Null-Able von zum Beispiel hier int 16 oder dem Key, der Short einfach ist, Schlüsselwort. Was immer schon funktioniert hat, war einfach irgendwelche Strukturen mit aufnehmen, aber das Problem war halt, sobald die Null-Able waren und mit WinRT verwendet worden sind, haben wir eine sehr kryptische Fehlermeldung gekriegt, not a valid Windows Runtime Field Type unter einer sehr komischen Fehlernummerbezeichnung. Völlig egal jetzt, denn Problem wurde behoben und wir können jetzt auch Null-Able Structs für WinRT hernehmen. Kommen wir zum dritten Punkt, den wir relativ schnell abarbeiten können. Das ist nämlich die .NET-Philosophie und wie das in Zukunft sich jetzt gestalten wird. Im Prinzip war eine der schönen Gegebenheiten vom .NET-Framework, dass alles irgendwie an einem Ort ist. Also wenn man jetzt hier an andere Sprachen denkt, da könnte man jetzt zum Beispiel mal C++ raus auswählen, dann stellt man fest, es gibt da Unmengen von String-Typen, weil natürlich kommt mit der STL was, aber ja, die Implementierung hiervon ist halt auch nicht irgendwie so standardisiert. Deshalb hat dann irgendwie jede größere Bibliothek wie Boost oder Qt seinen eigenen String-Typen aufgebaut. Das ist genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen mit dem .NET Framework. Wir wollen solche grundlegenden Sachen alle in einem Framework haben, die für jedes Projekt dann genau dieselben sind, sodass nicht jedes Projekt das Rad neu erfinden muss. Und das hatten wir eigentlich geschafft. Wir hatten unser .NET Framework und jeder war glücklich. Aber trotz der Vorteile, die offensichtlich sind, dass wir zum Beispiel auch kompatibel immer sind und dass die Releases immer sehr stabil waren, hat es doch auch Nachteile gegeben. Und ein Nachteil ist zum Beispiel, tolles Feature, wir können jetzt Async Await. Wir haben auch die nötige Compiler-Basis dafür mit einem C-Sharp 5-Compiler, aber man hat jetzt als Zielplattform .NET 4. Geht nicht, zumindest nicht direkt. Deshalb wurde eben vom .NET Framework-Team spezielles Paket veröffentlicht in Form von so einem Async-Targeting-Pack. Man braucht .NET Framework 4, denn es basiert auf Tasks natürlich, aber mit .NET 4 kann man quasi auch Async und Await hernehmen. Problem gelöst. Und das alles als NuGet-Paket. Und daher ist die Richtung, dass es in Zukunft auch weiterhin das .NET in the Box gibt, dass man zum Beispiel dann mit einem neuen Visual Studio kriegt oder ganz normal herunterladbar ist. Aber es gibt auch weiterhin zwei Sachen. Eins, das relativ neu ist, nämlich dass Pakete nur außerhalb vom .NET Framework veröffentlicht werden, wie hier dieses System Composition, was quasi MEV ist, oder dieses TPL Dataflow, was nochmal diese ganze Task Parallel Library irgendwie erweitert. Und die gibt es nur über NuGet. Das kann man jetzt positiv oder negativ finden. Fakt ist aber, wir können sie nur über diesen NuGet Package Manager halten und nicht über integriertes .NET Framework. Und der zweite Punkt ist, dass man auch Pakete gestalten wird, die zwar mit neueren .NET Frameworks kommen, die wir dann selektiv in ältere, in Anwendungen, die ältere .NET Frameworks nutzen, einbauen können. Wie zum Beispiel diesen HTTP-Client oder eben ganz beliebtes Beispiel Async und Await. Und das ist für uns jetzt eigentlich schon ziemlich interessant, denn wir entwickeln eine Anwendung für irgendeinen Kunden und die sagen, eine Anforderung, es muss .NET 4 sein. Dann kann man natürlich argumentieren, .NET 4.5 ist nicht so viel weiter, dann kann man Async Await machen, es hat viele Vorteile. Was kriegt man als Antwort? Wir machen aber .NET 4. Was kann man jetzt machen? Man kann entweder weinen oder verzweifeln oder man kann jetzt in diesem Fall, weil es halt sich super eignet, einfach das Paket holen von NuGet und man hat auch die ganze Funktionalität von Async Await. Und das ist ja dann sehr ideal und in Zukunft werden wir öfters solche Strukturen vorfinden, na, dass quasi neue Features auch für ältere .NET Framework Versionen gibt und wir sollten auf jeden Fall davon Gebrauch machen. Es wurde auch heute Morgen schon gezeigt, im Visual Studio 2013 ist automatisch dann ein neues Feed mit drin. Wir haben dieses Feed mit dem Namen .NET Framework Packages und im Prinzip kann sich das jeder nachrüsten für ältere Versionen vom Visual Studio. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass NuGet installiert ist, aber sobald NuGet vorhanden ist, können wir einfach in die Tools gehen, Optionen, Package Manager, neues Feed erstellen mit beliebigen Namen und wichtig ist natürlich diese Quellenangabe. Und schon sehen wir in der Leiste oben von NuGet ein neues Feed. Das will ich auch direkt jetzt im Beispiel zeigen. Ich mache das hier auf. Gut, das wirkt jetzt erstmal, ja, eine ziemlich langweilige Anwendung. Ich habe hier einen Button bloß drin und wenn ich drauf drücke, dauert es eine Sekunde und es kommt dann just a test of async await. Das sieht überhaupt nicht spektakulär aus, aber wenn man sich das dahinter mal ansieht, stellt man fest, es ist eine .NET Framework 4 Anwendung. Und ich konnte das in dem Fall über NuGet erreichen. Ich habe nämlich einfach die entsprechenden Pakete installiert, nämlich dieses Async Targeting Pack. Ja, der hat dann diese DLLs natürlich noch im Hintergrund und wenn du das dann mehr oder weniger irgendwo veröffentlichst, sind die halt im Verzeichnis mit dabei und du rollst die aus mit anderen Abhängigkeiten. Das darf man dann, ja. Ja, ich weiß nicht, ob du es verkaufen darfst, aber ich denke schon. Ich sehe das so, dass es ein ganz normales .NET Framework, Teil vom .NET Framework ist und deine Anwendung basiert ja schon am .NET Framework und das ist darin eingeschlossen. Aber da müsstest du vielleicht auch die Microsoft-Anwälte fragen, aber ich denke, die werden dasselbe sagen. Sollte gehen. Eigentlich sollte Internet da sein. Ich will jetzt da auch nicht ewig drauf warten. Man kann sich aber vorstellen, wenn der irgendwann diese Liste hier hat, oder auch nicht, sind hier nur Pakete aufgeführt, die quasi von Microsoft supported werden. Man hat das auch heute Morgen gehört. Im Prinzip ist das eine Liste von entweder direkt von Microsoft geschaffenen Bibliotheken oder von Third-Party-Libraries, die offiziell aber unterstützt werden. Und diese offizielle Unterstützung, die ist eben ganz wichtig, weil das heißt, man kriegt auch von Microsoft Support dafür. Okay, ich würde jetzt da nicht warten, um rauszufinden. Ja, man kann sich's denken. Okay. Eins noch, das vielleicht hier wichtig wäre, Task.delay kommt natürlich erst mit .NET Framework 4.5. Das heißt, das ist eine Funktionalität, die man nicht hat, aber die kann man natürlich sehr schnell selber schreiben, was ich jetzt hier zum Beispiel gemacht habe. Und gut. Rapid Release Cycle. Das .NET Framework wird schneller jetzt entwickelt werden in Zukunft. Es gibt keine neuen fixen Zeitpunkte mehr. Dafür wird es viel mehr Pre-Releases geben. Das heißt für uns, wir können viel eher testen, ob uns die neuen Features reichen, ob die irgendwelche Bugs haben, ob wir noch irgendwelche Wünsche haben und können entsprechend darauf eingehen. Das ist nur etwas, auf das man sich einstellen muss. Es ist jetzt quasi eine mehr oder weniger außergewöhnliche Situation mit dem Visual Studio 2013, aber es wird die Normalität werden. Das heißt, man wird sehr viel häufiger irgendwelche Veröffentlichungen sehen. Und deshalb auch in Zukunft. Gutes wird auf jeden Fall besser. Wir kriegen mit mehr NuGet-Integration mehr Flexibilität, können aber nach wie vor das in so gestalten, wie wir das möchten. Das heißt, wir wollen dieses Paket nicht oder ein Update nicht für das Paket, dann nehmen wir es halt nicht an. Das ist völlig unseren Wünschen überlassen. Wir haben neue Optionen zur Steuerung von der Garbage Collection gekriegt. Das ist, kann die Lösung zum Problem sein, muss es aber nicht, aber wir haben die Kontrolle. Die Integration ins Visual Studio wurde jetzt auch verbessert und die Module werden neu ausgegeben. Was bringt man jetzt in Zukunft noch raus? Zwei Punkte, Roslint und RioJIT. RioJIT haben wir heute Morgen einiges gehört. Das ist eine Performance-Chart, die Microsoft gerne veröffentlicht. Hier ist zum Beispiel auch diese ganzen regulären Ausdrücke mit beinhaltet. Und die sind relativ langsam gewesen im Chitten. Wir haben aber gesehen, die Performance soll doppelt so gut sein. Ich bin ja gespannt. Aber was RioJIT vor allem bringt für Microsoft ist, dass sie diese ganze Architektur vom Jitter überdenken konnten und verbessern konnten. Die hatten ziemlich viel Legacy-Code drin, ziemlich viele verschiedene Architekturen und es war relativ schwer für Microsoft selbst, das noch zu warten und zu optimieren. Und jetzt wird das alles auf eine gemeinsame Basis gestellt und das bringt uns als Entwickler einfach den Vorteil, dass wir mehr Performance durch RioJIT erwarten können und auch in Zukunft eben hier bedient werden. Und zu guter Letzt, Roslyn, naja, der C-Sharp-Compiler der Zukunft und mittlerweile als Community Preview verfügbar, bald, denke ich, auch im Visual Studio integriert und mit Roslyn wird noch, wenn noch viele Innovationen, denke ich, kommen für C-Sharp, denn im Moment war es immer relativ schwer, Sprachfeatures einzubringen. Das wird alles optimiert und ich denke, man kann auf jeden Fall da positiv in die Zukunft schauen. Das Ziel ist auf jeden Fall von beiden Projekten, leichtere Wartbarkeit bei mehr Innovation zu schaffen. Und damit will ich schließen und bedanke mich natürlich für die Aufmerksamkeit.